Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir haben einige Tage hinter uns, die man von der positiven oder aber auch von der negativen Seite sehen kann. Vor der Brust ist ein vermeintlich leichtes Spiel gegen den FC Heidenheim, aber wir müssen natürlich auch auf ein ganz schwieriges Spiel gegen St. Pauli zurückblicken. Dann haben wir verfolgt, dass Julian Nagelsmann doch sehr angenehm über unsere Nummer 1 gesprochen hat und über seine Perspektive, was die Fußball-WM angeht. Wir haben aber auch mitgekriegt, dass Grischa Prömel nicht mehr lange bei der TSG Hoffenheim spielen wird. Und das zeigt eigentlich ganz gut, dass wir da so ein bisschen zwischen den Welten gefangen sind. Jonas, vielleicht wollen wir mal so ein bisschen mit Gossip anfangen. Du hast doch bestimmt auch das Nagelsmann-Interview gelesen. Und ich frage mich, was du dachtest. Die Zusammenfassung auf Social Media ist ja so ein bisschen, spinnt der eigentlich? Was ist da denn los? Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, es ist ein Thema, das Social Media so ein bisschen aufgekocht hat, würde ich sagen. Ich habe auch sehr, sehr viele Reels gesehen zu dem Thema von Fußball-Meinungsbildnern, die dazu ihre Meinung abgegeben haben. Also von Leuten, die dann auch quasi schon gesagt haben, man kann aus dem Interview schon erkennen, welche Startelf Julian Nagelsmann im Auge hat und so weiter und so fort. Mhm. Also es wurde einfach, logischerweise ist ja auch kurz vor der Tür die Fußball-WM, es wird einfach genutzt, um sehr viel Content zu machen. Ich glaube, da wird aber auch sehr, sehr viel heißer gekocht, als dann tatsächlich gegessen. Aber es ist halt einfach, David, wir kennen ihn besser als vielleicht kaum jemand anderes, es ist halt einfach ein Julian Nagelsmann-Move. Ne? Da so viel Feuer reinzubringen, kurz vor einem Turnier oder ich sag jetzt mal ein paar Monate vor dem Turnier oder ein paar Wochen vor der Nominierung, vor der endgültigen, da ein Interview zu geben, was auch in seinem Inhalt, in seiner Ausführlichkeit schon, würde ich mal sagen, er ist schon tiefer gegangen und hat tiefer blicken lassen, als es jetzt vielleicht ein anderer Trainer gemacht hätte. Ne, er hat ja schon sehr, sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden. Und das ist ein klassischer Julian Nagelsmann, aber ich fand es irgendwie gut. Also ich muss schon sagen, ich fand es gut und kann natürlich auch absolut seine Hauptaussage verstehen, die würde ich jederzeit unterschreiben, dass ich sage, ein Nationaltrainer muss darauf achten, dass er nicht einfach nur die 23, 24, keine Ahnung, wie viel es aktuell sind, die mit dürfen, vielleicht auch 26, bin mir gar nicht mehr sicher, dass er nicht einfach nur die besten 26 deutschen Individualisten mitnimmt, sondern dass er sich wirklich überlegt, wen nimmt er in welcher Rolle mit. Und manche wird es dann vielleicht auch kosten, weil er ganz genau weiß, diese Person kann in der Rolle des Ergänzungsspielers nicht funktionieren. Und dann ist es seine Aufgabe, das herauszufinden und dann auch harte Entscheidungen zu treffen.
Ja, sehr interessant. Den meisten Spott hat ja die Bemerkung über Leon Goretzka auf sich gezogen, der Nagelsmann hat, und das fand ich zumindest ziemlich unnötig, sich so halb zumindest auf Leon Goretzka festgelegt als Stammspieler oder zumindest als sehr, sehr wichtigen Spieler. Und das, obwohl er wirklich wenig spielt bei den Bayern. Und hat dann eben auch Aussagen getroffen, die auch einfach statistisch Quatsch sind. Er hat ja zum Beispiel über Anton Stach, ne, wir erinnern uns, gesagt, dass ihm so ein bisschen die Kopfballstärke fehlen würde und dass er kein Top-2-Kämpfer wäre. Und jetzt sprechen aber alle Statistiken dagegen. Also Stach ist in den erwähnten Kategorien deutlich besser als Goretzka. Diesen Goretzka-Take hältst du denn auch für absurd oder wie siehst du es? Also ich muss sagen, ich hätte mich zumindest zurückgehalten, was das geht, und einen Ergänzungsspieler jetzt nicht schon so eine halbe Einsatzgarantie gegeben.
Auf jeden Fall. Ich hätte mich auch einfach zurückgehalten. Wie gesagt, klassischer Julian Nagelsmann. Aber grundsätzlich ist es absolut sein gutes Recht zu sagen, dass Leon Goretzka ein Spieler ist, auf den er baut. Klar. Unabhängig davon, was der FC Bayern gerade mit ihm macht. Weil, David, guten Morgen an alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, aber der FC Bayern München ist eine ganz andere Liga als unsere deutsche Nationalmannschaft. Also ich sehe dieses Jahr, Hot Take, die deutsche Nationalmannschaft nicht im Favoritenkreis. David, ich halte unsere deutsche Nationalmannschaft mit wenigen Ausnahmen in der Breite für eine der schlechtesten Nationalmannschaften seit bestimmt, sagen wir jetzt mal, mindestens 15 Jahren. Ich finde, die meisten Positionen haben maximal Europa-League-Niveau. Also da zu sagen, das ist irgendwie Bayern-Niveau. Und dann ist es auch noch eine verhältnismäßig sehr junge Nationalmannschaft mit sehr vielen Spielern, die es zumindest auf Nationalmannschaftsebene noch nie wirklich bewiesen haben, die auch noch wild zusammengewürfelt. Also unsere Titelchancen halte ich da wirklich für sehr, sehr gering. Und deswegen kann ein Leon Goretzka auf jeden Fall bei Bayern nicht Stammspieler sein und bei der deutschen Nationalmannschaft schon.
Stimmt, ja.
Weil es ist ja auch so, die verfolgen ja auch andere Spielphilosophien. Beispielsweise Bayern braucht vielleicht keinen physischen Box-to-Box-Spieler wie jetzt ein Leon Goretzka, weil sie halt einen ganz anderen, viel dominanteren Spielstil haben. Während Julian Nagelsmann vielleicht die deutsche Nationalmannschaft sehr viel realistischer einschätzt und sagt, gegen die Top-Teams werden wir halt auch mal hinterherrennen müssen. Und da ist vielleicht ein Leon Goretzka vielleicht die bessere Wahl im Vergleich jetzt zu einem Metscher oder zu einem Pavlovic. Also grundsätzlich, er hätte sich zurückhalten können, wäre wahrscheinlich auch einfach die cleverere Wahl gewesen. Aber einen Leon Goretzka als Stammspieler zu nennen, finde ich absolut nicht abwegig.
Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Was ich auch dachte, und das bestätigt ja eigentlich das, was du gesagt hast, ich würde sagen, wenn ich mir die Konkurrenz so angucke, ne, Nagelsmann hat ja auch selbst gesagt, er hat ganz viele zentrale Mittelfeldspieler auf dem Zettel, dann bin ich mir sehr sicher, dass er auch Prömel auf dem Zettel hat. Ne? Und das spricht gar nicht so sehr für Prömel, der ist natürlich gut in Form. Das spricht einfach dafür, dass die Konkurrenz aus meiner Sicht auf einem ähnlichen Niveau ist und dass der aus meiner Sicht absolut realistische Chancen hat. Der wird natürlich nicht viele Minuten spielen, falls er schaffen sollte. Ja. Aber rein von der Leistung her definitiv, natürlich wird am Ende möglicherweise das Alter gegen ihn sprechen. Ne? Das muss man fairerweise natürlich sagen. Aber wenn man sich die ganzen Kandidaten anschaut, dann hast du recht, dann sind wir da wahrscheinlich eher sogar auf einem Niveau von vor 2006, könnte ich mir vorstellen. Und auch die 2006er-Mannschaft war zwar ganz gut, aber ich glaube, dass die ohne diesen Hype, ne, Heim-WM-Sommermärchen, auch nicht so weit gekommen wäre, ne, ja. Wenn ich so dran denke, auf welchem Niveau da so die Leistungsträger waren. Ne, also so ein Schweinsteiger oder ein Lahm oder ein Podolski, die waren da noch nicht an dem Punkt eigentlich. Also eigentlich war das eine Mannschaft 2006, die ohne einen einzigen klaren Weltklassespieler Dritter wurde bei einer WM. Und ich glaube, auf dem Niveau sind wir jetzt wieder, dass es wirklich eine Sensation bräuchte, um ins Halbfinale überhaupt zu kommen. Ich würde sagen, mit einem bisschen Losglück Viertelfinale aus.
Na? Ja, ganz so hart sehe ich es nicht, weil wir haben mittlerweile schon die Weltklasse-Spieler. Ne? Du hast ja einen Musiala, du hast ja einen Wirtz und so weiter.
Das stimmt. Musialas Rückkehr ist natürlich schon wichtig.
Ja. Genau. Und du hast auch einen Kimmich und so weiter und so fort. Auch einen Schlotterbeck, der mittlerweile schon auch in diese Weltklasse-Riege zählt. Aber das sind alles keine Führungsspieler, die es mittlerweile auf Nationalmannschaftsniveau bewiesen haben. Und dann hast du halt auch ganz, ganz viele Positionen, die so ein bisschen in der Luft hängen. Also ein Woltemade, egal was er gekostet hat, der ist einfach kein Weltklasse-Stürmer. Dann, wenn du über die Sechs redest, dann auch mit einem Metscher, auch wenn der gerade echt gut macht bei Dortmund, auch das ist noch kein Weltklasse-Sechser. Natürlich auch mit Olli Baumann, das ist jetzt auch kein Torwart, der international die Stürmer vor Ehrfurcht erschrecken lässt. Du weißt, was ich meine. Das ist einfach. Und in der Breite wird es noch viel, viel schlimmer. Deswegen denke ich einfach, dass wir gerade wieder dran sind, etwas zu entwickeln, um vielleicht hypothetisch irgendwann in den nächsten 4 bis 6 bis 8 Jahren vielleicht mal wieder so eine Zaubermannschaft zusammenzubekommen, wie es 2014 war. Nämlich damals, David, wenn es Legionäre gab, also deutsche Spieler im Ausland, dann war das voll mit Real Madrid, Manchester City und so weiter. Und jetzt reden wir halt darüber, wollte mal bei Newcastle, irgendeiner bei Leicester, der nächste bei Leeds United und so weiter. Ne, das hat sich einfach so ein bisschen gewandelt. So ein bisschen, die Weltklasse ist so ein bisschen aus der deutschen Nationalmannschaft verschwunden und ganz, ganz viel Mittelmaß.
Ja, das stimmt, ne? Auch gerade die Breite ist sicherlich ein Problem, aber kommen wir doch nochmal zum Abschluss dieses Teils auf das zu sprechen, was er über Olli Baumann gesagt hat. Und er hat sich natürlich ein Hintertürchen offen gelassen, hat aber gesagt, wenn Olli so stabil und gesund bleibt, wie er jetzt ist, wird er eine tolle WM spielen. Auf der Torhüterposition haben wir gar keine Bauchschmerzen.
Ja, also, und das ist auch die einzig richtige Aussage. Alles andere, sage ich, wäre mittlerweile eine Frechheit.
Genau. Ist einfach so. Er stellt das auch selber wieder sehr, sehr ausführlich dar. Also Nagelsmann meine ich, es hätte fast gar nicht tun müssen. Aber wenn ein Ter Stegen jetzt in 2 Monaten zurückkommt und dann 3, 4 Spiele gespielt hat, dann wäre das sehr schwer zu vermitteln, nicht nur gegenüber Oliver Baumann, sondern gegenüber der ganzen Nationalmannschaft, dass dann Ter Stegen, der ja davor auch schon ewig raus war, jetzt auf einmal ohne Rhythmus in die WM gehen soll. Also ich halte tatsächlich ohne Hoffenheim-Brille auf die WM-Chancen von Olli Baumann für, ja, wie würde es die Bravo Sport sagen, 77% mindestens.
Ja, wenn ich höre. Es ist nicht vermittelbar. Ja. Marc-André Ter Stegen ist nicht die Hausnummer und jetzt mittlerweile erst recht nicht mehr, dass es ein Weltstar ist, immer noch.
Es ist kein Manuel Neuer und auch Manuel Neuer ist ja nicht mehr Manuel Neuer, wenn du weißt, was ich meine.
Auf den man wartet, also quasi mal ein Prime Manuel Neuer, auf den wartest du bis einen Tag vorm Turnier.
Ja.
Und wenn er sich irgendwie auf den Platz schleppt, dann spielt er. Aber das war André Ter Stegen noch nie und es wird er auch in diesem Leben nicht mehr sein. Sondern es wäre ein eröffneter Konkurrenzkampf gewesen zwischen Baumann und Ter Stegen. Und Ter Stegen ist halt eben aus den genannten Gründen, Verletzungsanfälligkeit, dann aussortiert bei Barcelona und so weiter, hat er sich eben mehr oder weniger selbst oder eben durch Pech aus dem Verkehr gezogen und dadurch war die Sache entschieden. Und jetzt dann nochmal Unruhe reinzubringen, wäre absoluter Quatsch und es wird Julian Nagelsmann selbstverständlich auch nicht tun. Olli Baumann ist die deutsche Nummer 1 und der wird zur Fußball-WM fahren, auch wenn ich es ehrlich gesagt vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, uns hat noch heute Jonas, ein Hörer, geschrieben und hat uns an unsere eigenen Aussagen erinnert, das fand ich echt ganz cool. Und zwar war es Marvin, der meinte, dass wir ja in mehreren Folgen, wahrscheinlich war es 2022, darüber gesprochen habe, dass man Baumann endlich mal eine Halbzeit geben müsste, damit in seiner Vita dieses eine Länderspiel steht, das er sich total verdient hätte. Und jetzt wissen wir, ne, wie es 4 Jahre später aussieht,
ja.
Wo Baumann natürlich nochmal einen Schritt gemacht hat, aber ja, was, wie soll man sagen, die Konkurrenz einfach auch nicht besonders groß ist, ohne Olli da jetzt besonders schlecht machen zu wollen. Die halt nachkommen, also ich rede jetzt an von so einem Kobel oder Atubolo, sind einfach nicht stabil genug. Und
Kobel ist vor allem auch Schweizer.
Quatsch, nicht, ich meine doch gar nicht Kobel. Nübel meine ich natürlich. Sind nicht stabil genug. Und ne, was bei Ter Stegen los ist, haben wir jetzt ja gerade schon besprochen.
Ja, aber deswegen Glückwunsch da an Baumann für diese Entwicklung. Es freut mich wirklich. Und natürlich mit der TSG-Brille gucke ich deswegen die Fußball-WM auch nochmal zu 10-15% lieber.
Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich einige Spiele gesehen, aber auch erst wieder seit Baumann in der Nationalmannschaft ist, weil die ganzen Freundschaftsspiele oder die bedeutungslosen Spiele um die Quali, zumindest am Anfang, habe ich in früheren Jahren auch gerne mal ausgesessen. Ja.
Was, du guckst dir nicht gerne an, wie wir gegen San Marino spielen?
Und dann am Ende 2-0 gewinnen.
Genau.
Ach ja. Gut, dann kommen wir doch jetzt zu unserem Spiel vom Wochenende. Sehr ungewöhnlicher Spielverlauf, muss man glaube ich sagen. Ne, bei unserem Partner Hoffenews wurde das ja so ein bisschen rausgearbeitet. Man sieht anhand der Spielstatistiken, dass das eigentlich eine im wahrsten Sinne des Wortes unmögliche Niederlage war. In keinem einzigen taktischen oder spielerischen Bereich war der FC St. Pauli besser. Außer bei den Toren. Das ist zwar der einzige, aber ich nenne trotzdem mal ein paar Stats, dank Felix. Und zwar sprechen wir von 11-3 Schüssen aufs Tor, 6-1 klaren Torchancen, 65% Ballbesitz, 80% Passquote zu 68% Passquote oder auch 4 Kilometer mehr Laufleistung. Also, Baumann hat auch selbst gesagt, der Ball wollte einfach nicht rein. Würdest du sagen, das ist jetzt ganz normal nach einer Saison, wo man eben so effizient war, dass mal so ein Spiel dabei ist? Oder hast du da eine genauere Beobachtung, wie es zu sowas Kuriosem kommen kann? Hast du da eine genauere Beobachtung, wie es zu sowas Kuriosem kommen kann?
Ja, also grundsätzlich so eine krasse Effizienz aufrecht zu erhalten, wie wir die ganze Saison bis jetzt bestritten haben, das ist ja mathematisch oder durch den Zufall kaum zu erklären. Das heißt, dass es da auch mal Spiele gibt, wo du das dann nicht tust, ist selbstverständlich. Und das war jetzt in dem Fall so. Ich meine, du hast eins, hast du noch nicht gesagt, wir hatten auch X-Goals von 2,8. Also aufgerundet hätten wir auch 3 Tore schießen können. Und der FC St. Pauli war eben bei X-Goals sogar bei 0,78. Das heißt sogar unter 1. Also rundet man beide Ergebnisse auf, hätten wir eigentlich dieses Spiel auch gut und gerne 3:1 gewinnen können. Und das hätte auch funktioniert. Schießt du in der ersten Halbzeit irgendwann ein Tor, dann ist der FC St. Pauli finished. Das verspreche ich dir. St. Pauli kommt nicht mehr zurück. Aber so eine Mannschaft wie St. Pauli, die wird halt eben immer lebendiger, je länger du sie am Leben lässt. Und das ist halt uns passiert. Auch wenn wir es nicht wollten. Wir haben dann halt 45 Minuten lang es nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen. Und ich rede da wirklich davon, dass der Deckel drauf ist, wenn du das 1:0 schießt. Und dann halt 45 plus 3, die gehen dann halt auch noch mit so einem Motivationsschub in die Pause. Das war halt einfach für St. Pauli richtig, richtig gut. Und ab dann haben sie nur noch verteidigt. Das ist halt leider einfach so. Und was zur Wahrheit auch dazugehört, ich habe mittlerweile immer wieder das Gefühl, und es ist absolut furchtbar anzuschauen, aber gerade solche Mannschaften wie jetzt Köln, St. Pauli, die Mannschaften, auch Freiburg hat es ja gegen uns gemacht, diese ganzen Mannschaften, die unten drin stehen oder denken, sie hätten keine Chance gegen uns, die spielen mittlerweile gegen uns wie sonst nur gegen Bayern und gegen Dortmund. Die mauern, die spielen auf Zeit, die stehen hinten drin, die stehen mit 8 Leuten im Strafraum und hauen jeden Ball weg. Das ist wahnsinnig schwer, da durchzukommen, wenn du eben nicht diese Spieler hast aus der Kategorie Kane oder Olise. Und genau so geht es uns halt gerade.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Wie siehst du es bezogen auf das Gegentor? Auch eher Betriebsunfall oder klassischer Fehler? Also wenn man jetzt ganz, ganz hart wäre, könnte man ja vielleicht sagen, okay, so ein Ballverlust wie von Zufall, der kann ja mal passieren. Dann muss die Mannschaft schnell zurückrücken, was sie auch gemacht hat. Und erobert sich halt auch den Ball durch Touré, der ihn aber nach einer Sekunde wieder verliert. Wie kritisch siehst du das? Ist das der Ursprung allen Übels? Ist das das, was auf keinen Fall passieren darf? Oder ist das halt mal part of the deal?
Also, Touré hat kein gutes Spiel gemacht. Ja. Auf jeden Fall nicht. Keine Frage. Ist auch gerade nicht seine beste Phase. Er hat aber, seit er wieder vom Afrika-Cup zurück ist, auch schon gezeigt, was für ein klasse Spieler er ist. Deswegen Punkt 1 mal, ich fand die Kritik, die Touré von unseren Fans auf Social Media bekommen hat, absolut übertrieben. Da ging jeder zweite Kommentar in der Halbzeit und nach dem Spiel darum, wie schlecht Touré gespielt hat.
Echt?
Krass. Leute, okay. Der ist 19. Der ist 19, ein Riesentalent, und natürlich muss der sich noch weiterentwickeln. Und natürlich hat ein 19-Jähriger auch mit dem Tempo wahnsinnig Schwierigkeiten, wenn St. Pauli mit 11 Mann im eigenen Strafraum steht. Also deswegen da mal ein bisschen auf die Bremse drücken, Freunde. Wir sind, auch wenn wir es tabellarisch sind, nicht von den Ansprüchen her eine Champions-League-Mannschaft. Also lass Touré sich mal entwickeln. Der muss noch kein fertiger Spieler sein. Wir sind nicht der FC Bayern München. Und deswegen sage ich auch ganz, ganz klar, er hat kein gutes Spiel gemacht, aber auch dieser Ballverlust an der Mittellinie passiert, ist blöd gelaufen, aber nur weil du an der Mittellinie einen Ball verlierst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Gegentor kriegen musst.
Ja.
Touré hat eine Teilschuld an dem Gegentor, aber er hat mit Sicherheit nicht das Tor verschuldet. Ne? Die Flanke kommt halt auch einfach exzellent von Saliakas, und Zufall ist halt einfach, dadurch, dass wir ausgekontert wurden durch diesen Ballverlust, ist er halt einfach auch zu spät dran. Pereira macht den Kopfball auch sehr, sehr stark. Es war gut gespielt von St. Pauli und natürlich war der Schlüssel davon, dass wir den Ball verloren haben, aber come on. Als ob jeder Ballverlust an der Mittellinie dann zu einem Tor führt. Das passiert halt einfach, deswegen gebe ich Touré dafür nicht die Schuld.
Ja, und das wollte ich auch sagen, diese Flanke, die ist wirklich ja außergewöhnlich. Und jetzt nicht nur für einen St. Pauli-Spieler, sondern generell, wie punktgenau die kommt. Also das schafft Saliakas in den nächsten Wochen so definitiv nicht nochmal. Außer ich unterschätze ihn jetzt natürlich massiv. Ne? Was ich noch kurz nachliefern wollte, Jonas, stützt eigentlich genau das, worauf du hinaus wolltest. St. Pauli hat in der zweiten Hälfte eigentlich überhaupt keinen Fußball mehr gespielt.
Ja.
Die haben sich keinerlei Torchancen mehr erarbeitet. Die waren ja, wie gesagt, bei ungefähr 0,8x Goals. In der zweiten Halbzeit waren es 0,06. Ne? Und Ballbesitz nochmal niedriger und so weiter und so fort. Also, da hat man dann teilweise auch wirklich, ich glaube, im Radiokommentar hieß es, teilweise mit 7er-Kette gespielt.
Ja.
Und ja. Trotzdem hatten wir, das muss man fairerweise nochmal betonen, hatten wir die Chancen für bis zu 3 Tore.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich jetzt auch weit davon entfernt, dieses Spiel, oder wir können ja auch das Köln-Spiel noch mit dazu rechnen. Ja, wir haben jetzt 2 Spiele in Folge nicht gewonnen gegen eigentlich schwache Gegner. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne 6 Punkte gegen Köln und gegen St. Pauli gehabt. Dann wären wir jetzt tabellarisch so gut, dass wir fast schon Platz 3 sicher hätten. Aber das wäre ja fast schon gruselig, wenn wir da auch überhaupt keine Schwächephase mal haben. Also deswegen jetzt bitte nicht den Teufel an die Wand malen, nur weil es mal 2 Spiele nicht so gut läuft, weil wir wünschen uns ja auch nicht von der Mannschaft, dass sie jetzt einbricht und denkt, oh mein Gott, unser Glück ist weg, sind wir wohl doch keine so gute Mannschaft. Die werden auch im Training dastehen. Chris Ilzer weiß das einzuschätzen, der weiß ganz genau jetzt seinen Jungs zu sagen, Leute, es war halt einfach ein verdammt ekliges Spiel. St. Pauli sieht mittlerweile, was für eine geile Mannschaft wir sind und dementsprechend eklig spielen sie auch und spielen halt einfach kein Fußball mehr. Und dann kann es mal passieren. Das passiert Bayern manchmal, das passiert Dortmund manchmal, dass man keine Punkte holt gegen eine schwache Mannschaft. Und das passiert halt auch einfach uns. Das passiert auch Spitzenteams. Und das heißt absolut überhaupt nicht, nur wegen den 2 Spielen, dass wir jetzt deswegen einbrechen. Und man muss, wobei auch zur Wahrheit natürlich gehört, dass St. Pauli und Köln kannst du nicht miteinander vergleichen, weil wir haben da keine Podcast-Folge gemacht, weil wir letzte Woche keine Zeit hatten, aber Köln hat in der ersten Halbzeit wirklich guten Fußball gespielt. Und das nicht nur wegen dem Traumtor von Ragnar Ache.
Muss man zugeben, ja. Da war ich in der ersten Halbzeit richtig überrascht, dann hat sich's ein bisschen normalisiert, aber das sah in diesem Moment gar nicht nach einem Absteiger aus. Bei St. Pauli sah es, obwohl das eine absurde Äußerung ist, ich weiß, sah es wirklich teilweise nach einer Abstiegstaktik aus. Und ja, wie man jetzt an der Tabelle sieht, könnte es funktionieren, könnte aber auch nicht funktionieren. Die stehen ja weiterhin hinten drin, aber es ist ganz, ganz eng.
Ja.
Also verstehe ich das richtig, Jonas, dass du jetzt die aktuelle Form noch nicht für richtig bedroht hältst. Wenn man mal die aktuelle Formkurve anguckt, dann haben wir aus den letzten 5 Partien 6 Punkte geholt. Es klingt nicht mehr so überragend. Gleichzeitig waren da ja sogar auch die Bayern dabei.
Ja, deswegen, ich mache mir da jetzt überhaupt keinen Kopf. Ich glaube nicht, dass jetzt die Zeit ist, um darüber nachzudenken, ob es jetzt wieder generell bergab geht, sondern wir hatten jetzt halt einfach mal 2 Spiele, wo wir vielleicht nicht unsere Bestleistung auf den Platz gebracht haben. Köln war extrem stark, war wirklich überraschend stark, das sei ihnen dann auch gegönnt, hatten einfach einen sehr guten Nachmittag, wir einen sehr schlechten und gegen St. Pauli, das Spiel gucke ich mir auch nochmal anders an, das war halt einfach mal ein wahnsinnig ekliges Spiel gegen einen eigentlich Zweitligisten. Das war wirklich wie so ein DFB-Pokalspiel, wo die irgendwie zufällig das 1-0 schießen und ab dann einfach nur hoffen und beten, dass das Spiel rumgeht. David, lass das uns als Kompliment sehen. Lass es uns als Kompliment sehen, dass Freiburg nach 10 Minuten anfängt, Zeitspiel zu machen, dass St. Pauli aufhört, Fußball zu spielen und. Das zeigt einfach nur, dass die anderen Mannschaften in der Bundesliga uns da oben ernst nehmen und uns da oben auch sehen.
Ja, kaufen wir einfach mal so ein. Fühlt sich ja auch mal nicht schlecht an, gerade nach den Erfahrungen aus der letzten Saison. Ich muss sagen, ich kann das gut nachvollziehen und blicke auch weiterhin relativ optimistisch auf unsere TSG, weil wir weiterhin einfach eine sehr, sehr starke Saison spielen. Die Mannschaft weiß ja auch, dass sie die nötigen Chancen hatte, dass sie es einfach mal zur Abwechslung nicht hingekriegt hat, effizient zu sein. Und jetzt kommt, passiert halt was, was eigentlich wie ein Geschenk für uns sein müsste. Es kommt nämlich jetzt zum Spiel auf der Alp. Ne? Wir spielen gegen Heidenheim und der erste FC Heidenheim ist nicht nur schon mehr oder weniger abgestiegen. Nicht faktisch, aber tatsächlich. Und das sage ich auch deswegen, weil es Frank Schmidt im Prinzip auch schon selbst eingestanden hat. Also er hat selbst eingestanden, dass die Chance auf den Klassenerhalt extrem gering ist und sie ganz dringend gegen Bremen hätten punkten oder hätten siegen müssen. Ja. Und das ist schon was, was sich auf eine Mannschaft nochmal auswirken kann, zumal, ne, bei allem Respekt für die letzte Saison, die Heidenheim da gespielt hat, das ist ein Kader, der wirklich in der Bundesliga überhaupt nicht überlebensfähig ist, vor allem nach den Abgängen in diesem Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass Heidenheim das genauso einordnet, dass deswegen der Trainer trotzdem auch in Liga 2 bleibt. Davon gehe ich auch aus, weil der kann dafür wirklich relativ wenig. Der hat ja auch schon gezeigt, dass er es mit der Mannschaft kann, hat den Aufstieg mit denen durchlebt, hat gute Jahre in der Bundesliga gehabt. Und jetzt ist es dann halt auch einfach mal vorbei. Gerade wenn du nach so vielen Jahren Bundesliga dann einfach auch einfach nur vom Kader her schlechter wirst. Irgendwann ist dann einfach Game Over. Am Anfang haben sie sich ja noch sogar ein bisschen zusammengerissen und haben ein paar Punkte geholt. Jetzt mittlerweile, nur für die Statistik, David, sie haben ihren letzten Sieg in der Bundesliga am 13. Spieltag geholt. Jetzt haben wir den 25. Das heißt, 11 Spiele am Stück nicht gewonnen, 3 Punkte nur aus den letzten 11 Spielen, das heißt 8 Niederlagen und 3 Unentschieden. Die Mannschaft weiß gefühlt gar nicht mehr, wie es ist zu gewinnen, weil sie das letzte Mal Anfang Dezember, am Nikolaustag, hat Heidenheim das letzte Mal gewonnen. Es wirkt so, als hätten sie aufgegeben, als würden sie sagen, komm, wir machen jetzt das Beste draus, aber als könnten sie es gar nicht erwarten, bis diese Saison endlich vorbei ist und dass sie quasi einen Cut, einen Neuanfang machen können und sich auf Liga 2 vorbereiten können. So wirkt es. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht trotzdem eine gestandene Mannschaft ist, die sich jetzt einfach ergibt, sondern die kann dann im Einzelfall, auch wenn sie nicht mehr dran glaubt, die Klasse zu halten, kann die samstags 15:30 trotzdem große Teams ärgern. Und das heißt nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Das haben wir spätestens gegen St. Pauli gesehen.
Genau, und das hat ja die Mannschaft auch gegen Stuttgart geschafft und dem VfB ein 3:3 abgerungen, das jetzt Heidenheim letztlich aber auch nicht mehr viel brachte. Also das ist natürlich völlig, völlig richtig. Trotzdem muss man sagen, wenn das schief gehen sollte am Wochenende, dann ist es sicherlich deswegen der Fall, weil wir selbst Fehler gemacht haben. Und davon wollen wir jetzt erstmal nicht ausgehen, denn wie gesagt, beim FC Heidenheim liegt so einiges im Argen und das kann man sich ruhig mal kurz angucken. Ja, der erste FC Heidenheim hat beispielsweise wenig überraschend riesige Probleme, Tore zu erzielen. 22 Treffer nach 24 Spielen und es liegt gar nicht so sehr, Jonas, daran, dass sie sich die Chancen nicht herausarbeiten, sondern dass sie generell extrem schwach vor dem Tor sind. Knapp 33 Expected Goals und 22 erzielte Tore. Damit sind sie die schlechteste Mannschaft, was die Effizienz angeht. Während sie 53 Gegentore kassiert haben und auch die meisten Torchancen aller Teams in der Liga zugelassen haben. Und das deutet leider tatsächlich schon darauf hin, dass es ein Qualitätsproblem gibt. Ne? Auch die man neu dazugeholt hat, die ziehen nicht. Vielleicht mit Ausnahme ab und zu von einem Dian Dramay, der durch schon gute Spiele gemacht hat. Aber sonst gibt es eigentlich niemanden so richtig, der Tore erzielen kann, der da verlässlich ist. Aber ich glaube, das überrascht auch einen Frank Schmidt ehrlicherweise nur bedingt. Und der hat, du hast es eben angesprochen, Jonas, auch schon den Rücken gestärkt bekommen vom Präsidenten und darf definitiv bleiben, wenn er das denn selber möchte. So hat es zumindest der Vorsitzende vom FC Heidenheim ausgedrückt.
Ja, absolut richtig. Ja, aber obwohl ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich die letzten zwei Spiele jetzt nicht für so dramatisch halte, gehört zur Wahrheit schon auch, dass ich gesehen habe, David, wir haben gegen Köln gespielt, dann gegen St. Pauli, jetzt kommt Heidenheim und danach kommt der Tabellen-17. aus Wolfsburg zu uns nach Sinsheim. Das heißt, diese vier Spiele, David, sind alles gegen absolut machbare Gegner gewesen, in einer Phase der Saison, die für uns extrem wichtig gewesen wäre. Das heißt, ich will trotzdem nicht verbergen, dass ich mich bis jetzt darüber ärgere, dass wir zumindest unsere Chance nicht wahrnehmen, den Deckel aber so dermaßen drauf zu machen. Stell dir mal vor, wir holen aus diesen vier Spielen auch nur 9 oder 10 Punkte, gar nicht 12, sondern 9 oder 10. Dann bist du gefühlt sicher in der Champions League. Gerade auch, weil die letzten Wochen Stuttgart schon Punkte hat liegen lassen, Leverkusen hat Punkte liegen lassen, Leipzig lässt Punkte liegen und. Aber wir halt leider auch. Jetzt kannst du sagen, das gehört dazu. Trotzdem möchte ich nicht verbergen, dass ich mich geärgert habe, dass ich gesagt habe, das ist eine wahnsinnige Chance gewesen. Und ich erwarte jetzt auch wirklich, dass wir gegen Heidenheim und Wolfsburg aufwachen. Weil danach geht es wieder los mit schwereren Gegnern. So leicht wie jetzt die nächsten zwei Wochen wird es wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr.
Ja, und Jonas, du übersiehst sogar fast, dass es noch krasser weitergeht. Ne? Wir haben gerade eine wahnsinnig irre Phase. Ne? Nach dem Köln-Spiel, nach dem St. Pauli-Spiel kommen, wie du richtig gesagt hast, Heidenheim und Wolfsburg. Und dann kommt zwar kurz Leipzig, aber ja, dann kommen wieder Mainz und Augsburg.
Ja, auch das. Obwohl Mainz und Augsburg natürlich wirklich mittlerweile echt beides Mittelmaßmannschaften sind, die auch dort hier und dort Punkte holen. Aber ja, auch das sind machbare Mannschaften. Theoretisch musst du sagen, 30. Spieltag muss das Ziel der TSG Hoffenheim sein, rechnerisch nahezu sicher in der Champions League oder zumindest sicher in der Europa League zu sein. Und es wäre schade, wenn wir das nicht festmachen, weil jetzt haben wir die Chance.
Ja, und man muss natürlich sagen, Stuttgart und Leipzig sind uns wieder im Nacken, aber das aktuelle Programm, die aktuellen Spieltage sprechen eigentlich vorläufig für uns und es geht jetzt eben darum, dass wir das Momentum behalten. Ich würde sagen, noch haben wir es nicht verloren. Das Heidenheim-Spiel könnte deswegen entscheidend werden, weil wenn wir quasi ein St. Pauli-Spiel 2.0 erleben, ist es vielleicht weg und wenn wir ein ganz normales Spiel erleben mit einem 2-3-0, dann ist alles wieder in Butter und dann sieht es wieder aus, als würden wir es in die Top 4 schaffen.
Ja, vielleicht ist es halt auch so, dass es uns ein bisschen mehr in die Karten spielt, wenn halt ein Gegner kommt, der nicht hundertprozentig mauert. Heidenheim, von denen können wir das nicht erwarten, die werden da hinten drin stehen. Aber zumindest vom VfL Wolfsburg, auch wenn es spielerisch nicht läuft und auch wenn sie 17. sind, spätestens von denen erwarte ich dann, dass sie nicht nach Sinsheim fahren, um sich da hinten mit dem ganzen Mannschaftsbus hinten reinzustellen. Also das sollte schon der Anspruch des VfL Wolfsburg sein. Und das ist natürlich dann was, was uns wieder extrem in die Karten spielt.
Ja, das hoffe ich auch sehr und bin sehr gespannt, wie die Mannschaft das nutzen kann und würde jetzt, weil mein Zettel sich langsam beträchtlich leert, eine Sache noch mal kurz ansprechen wollen. Ne, die aufmerksamen Hörer unseres Podcasts werden es bestimmt verfolgt haben, aber Sky vermeldet, dass sich Andrej Kramaric mittlerweile in ernsthaften Vertragsgesprächen mit Schicker befindet und beide wohl ein Interesse daran haben, zu verlängern. Und das sind ja mal, würde ich sagen, wirklich schöne Nachrichten zur Mitte dieser Woche.
Ja, das Einzige, was ja noch nicht bekannt ist, ist, ob es sich tatsächlich um nur ein Jahr handelt oder tatsächlich sogar bis 2028 um 2 Jahre. Das ist das, was so auch so die Maulwürfe von Sky oder Bild oder was auch immer noch nicht wirklich rausfinden konnten. Da müssen wir uns einfach mal gedulden. Aber die Zeichen stehen auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass Andrej Kramaric nächstes Jahr noch bei uns ist. Und das ist ja schon mal echt ein Grund zum Feiern.
Ja, definitiv. Ich hoffe, dass das im Laufe der Woche finalisiert werden kann. Vor allem, weil wir ja diese Woche die Meldung erhalten haben, nicht aus TSG-Kreisen, aber von vielen anderen Medien, dass Grischa Prömel die TSG Hoffenheim verlässt. Ich glaube, wir sind jetzt nicht wirklich überrascht. Ja. Aber wie wäre jetzt deine abschließende Bewertung?
Sehr, sehr schade. Prömel immer ein Spieler gewesen. Da wusste ich, egal ob eingewechselt oder egal ob von Anfang an, der gibt immer alles, der ist läuferisch stark und der gibt nie auf. Deswegen übrigens auch halte ich es für gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Nagelsmann ihn als Ergänzungsspieler mitnimmt, weil er einfach auch charakterlich klasse
interessant,
ist.
Ja.
Ne, überall, wo er bis jetzt gewesen ist, dann Führungsspieler gewesen, auch bei Union Berlin innerhalb von kürzester Zeit in die Führungsriege gekommen, bei uns eigentlich immer Leistung gebracht und deswegen, das halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich. Aber ich kann den Wechsel nachvollziehen, er überrascht mich nicht und ich gratuliere dem VfB Stuttgart zu einem Klasse-Transfer.
Ja, zumindest wenn sie nicht naiv genug sind und sagen, ja, wenn Stiller geht, dann macht Prömel genau den Job von Stiller. Aber ich denke, dass die Scouting-Abteilung das auf dem Schirm haben wird.
Ja, wenn natürlich Stiller bleibt, was man natürlich noch nicht weiß.
Genau.
Dann ist es natürlich echt ein starkes Mittelfeld mit Stiller, mit Prömel und mit Carrasoa. Dann ist es echt ein gutes Dreier-Mittelfeld.
Ja, der VfB kämpft ja schließlich auch noch um die Champions League und da wird sich wahrscheinlich Stiller dann auch seine Gedanken machen. Je nachdem, ob es erfolgreich ist oder nicht.
Ja, da muss schon ein gutes Angebot kommen, dass Stiller da so ein bisschen sein Ziehvater Sebastian Hoeneß verlassen würde, ne? Die zwei sind ja echt schon seit Jahren ein Team. Bei uns, bei FC Bayern 2 und jetzt beim VfB. Also Stiller geht überall dahin, wo Sebastian Hoeneß ist.
Oh ja, das darf man definitiv nicht vergessen. Wir sind aber gespannt, was die Mannschaft rund um Chris Ilse am Wochenende macht. Ob sie wieder Vollgasfußball spielt und auch das Tor trifft oder ob sich vielleicht doch ein kleiner Knick entwickelt. Wir wünschen auf jeden Fall uns allen ein schönes Fußballwochenende und ja, danke euch fürs Einschalten.
Danke dir, David. Danke euch und ciao, ciao. Macht's gut.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.